Hallo und herzlich willkommen zu meinem Format Hops genommen und zur 11. Folge. In meinem Format Hops genommen sprechen wir über aktuelle politische Themen und über Populismus und Rechtsextremismus. Es geht also auch um die Rolle der demokratischen Parteien und generell um die Frage, wie wir unsere Demokratie wieder stärken. Der Name ist also Programm. Uns geht es ums politische Einordnen, inhaltliche Widerlegen, Kontextualisieren und Hops nehmen. Hops genommen erscheint jede Woche in voller Länge auf YouTube und auch als Podcast-Folge über alle bekannten Kanäle und natürlich auch als Snippets auf Instagram und TikTok. Folgt mir also gerne auch hier für mehr. Fangen wir aber an mit Folge 11. Ab geht's. Oh Mann, erst Trumps Wahl zum US-Präsidenten und jetzt noch das Aus der Ampelregierung. Was war das eigentlich für eine Woche?
Endlich mal wieder Stimmung in der Bude hier. Das hat man nicht oft.
Ja, da hat Merkel natürlich recht. Langweilig ist das nicht, aber gerade in so unruhigen Zeiten wie diesen braucht es eigentlich Zuverlässigkeit, Verantwortungsbereitschaft und den Willen zum Kompromiss für das Land und nicht für die eigene Partei. Und gerade dazu war der ehemalige Finanzminister Christian Lindner eben nicht fähig. Aufgrund der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, der bereits vorher angekündigt hat, bei einem Sieg die Ukraine-Hilfen massiv zurückfahren zu wollen, forderten Kanzler Scholz und auch die Grünen von Lindner die Notlage, die in der Schuldenbremse vorgesehen ist, auszurufen. Lindner jedoch wollte diese Milliarden an Mitteln lieber im laufenden Haushalt bei sozialen Ausgaben kürzen. Also ein sozialer Kahlschlag statt zusätzliche Mittel durch Ausrufung der Notlage. Das war wiederum für Scholz ein inakzeptabler Vorschlag und nach ziemlich frustrierenden 3 Jahren mit der FDP, und die haben wir alle in Form von unzähligen öffentlichen Streits mitbekommen, brachte dies dann das Fass zum Überlaufen. Diesen Frust hat man bei Scholz in seinem Statement zum Rausschmiss Lindners deutlich gespürt.
Zu oft wurden die nötigen Kompromisse übertönt durch öffentlich inszenierten Streit und laute ideologische Forderungen. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Sogar die Einigung auf den Haushalt hatte einseitig wieder aufgekündigt, nachdem wir uns in langen Verhandlungen bereits darauf verständigt hatten. Es gibt keine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit. So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich. Wer in eine Regierung eintritt, der muss seriös und verantwortungsvoll handeln. Der darf sich nicht in die Büsche schlagen, wenn es schwierig wird. Der muss zu Kompromissen im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger bereit sein. Darum aber geht es Christian Lindner gerade nicht. Ihm geht es um die eigene Klientel, ihm geht es um das kurzfristige Überleben der eigenen Partei. Gerade heute, einen Tag nach einem so wichtigen Ereignis wie den Wahlen in Amerika, ist solcher Egoismus vollkommen unverständlich.
Und so blieb Scholz nichts anderes übrig, als Christian Lindner zu sagen:
Dein Arbeitsplatz fällt weg, geh nach Hause. Wir brauchen dich nicht mehr.
Lindner wurde also vom Kanzler entlassen und war sich selbst nicht zu schade dafür, danach dreist zu behaupten, dass Scholz von ihm mit dem Ausrufen der Notlage verlangt habe, seinen Amtseid zu brechen.
Dem konnte ich nicht zustimmen, weil ich damit meinen Amtseid verletzt hätte.
Dazu hat Professor Dr. Armin Steinbach für LTO eine sehr lesenswerte rechtliche Einschätzung geschrieben, die ich euch in den Shownotes verlinke. Kurz gefasst sagt er, nein, die Forderung nach dem Ausrufen der Notlage hätte nicht gegen den Amtseid von Lindner verstoßen, sondern wäre rechtlich vertretbar gewesen. Die Notlage und damit das Aussetzen der Schuldenbremse ist nicht zu verwechseln mit der Diskussion um das Abschaffen und Öffnen der Schuldenbremse. Gerade die Ukraine-Situation macht es unbedingt nötig, mehr Mittel über die Notlage zu generieren. Sehr nachvollziehbar erklärt wird dies von Top-Ökonom Marcel Fratscher.
Er hätte mit Sicherheit nicht die Verfassung brechen müssen. Und das auch zu Ihnen, Frau Bär, es gibt eine wichtige Unterscheidung. Schuldenbremse brechen, reformieren oder abschaffen versus die Schuldenbremse nutzen. Und die Schuldenbremse ganz explizit in der Verfassung sieht vor, dass in einer Notsituation man über die normale Verschuldung, die erlaubt ist, hinausgehen kann. Und in dieser Diskussion finde ich interessant, dass das Thema Donald Trump noch nicht gefallen ist. Wir tun so, als gäbe es den Rest der Welt nicht.
Das macht er nur.
Donald Trump hat 20% Strafzölle für Deutschland, Europa angekündigt. Er hat angekündigt, die Hilfen für die Ukraine zurückzuziehen. Und wir tun so, als gäbe es das nicht. Und da müssen wir uns überlegen, was bedeutet das denn finanziell? Deutschland wird wirtschaftlich hart getroffen dadurch. Wir werden wahrscheinlich auch bei der Ukraine-Hilfe deutlich mehr Geld benötigen. Und wenn das keine Notsituation ist, gut, das kann jeder anders interpretieren, aber für mich ist das eine Notsituation. Also die Unterscheidung ist wichtig, Schuldenbremse nutzen, so wie sie in der Verfassung steht, Notsituation erklären, das Geld aufnehmen, das notwendig ist, um diese Herausforderung zu stemmen. Und dann kann man nach der Bundestagswahl überlegen, ob man die Schuldenbremse reformieren will, also eine Schuldenregel machen will, die wirklich auch in Zukunft in schwierigen Zeiten einem Staat, einer Bundesregierung die Möglichkeit gibt, stabilisierend zu wirken. Das sind zwei wirklich komplett separate.
Ja. Was Lindner hier offensichtlich versucht, ist, die Schuld für das Scheitern der Ampelregierung von sich wegzuschieben. Dabei ist für die Mehrheit der Bevölkerung glasklar, wer für das Scheitern der Regierung verantwortlich ist. Und das ist die FDP. Die unmittelbare Vorgeschichte zu dieser Eskalation darf an diesem Punkt auch nicht vergessen werden. Lindner hat als Finanzminister ein 18-seitiges Positionspapier für eine Wirtschaftswende an die Regierung geschickt. Das war nichts anderes als ein FDP-Papier pur, das bewusst wesentliche rote Linien der SPD und der Grünen überschritten hat und bei dem von Beginn an klar war, das ist kein Positionspapier, sondern ein Eskalations- und Trennungspapier. Viele Ökonomen bewerten das, was Lindner hier an neoliberalen Forderungen stellt, übrigens als ökonomische Irrfahrt und Farce. Nicht nur die Ukraine-Situation und das absehbare Zurückfahren der Hilfen für die Ukraine aus den USA wird Deutschland und Europa belasten, sondern auch die von Trump angekündigten Strafzölle. Die USA, China und andere Industrieländer machen es vor. Gerade jetzt müsste Deutschland hunderte Milliarden an Zukunftsinvestitionen tätigen. Diese können aber faktisch nicht aus dem laufenden Haushalt finanziert werden, wie auch Wirtschafts- und Finanzexpertin Anja Kohl begründet.
2021 haben ja zwei führende US-Ökonomen davor gewarnt, darunter Herr Stiglitz, Wirtschaftsnobelpreisträger, und Adam Tooze, Herrn Lindner zum Finanzminister zu machen. Damals begründeten die beiden das mit im Prinzip vorsintflutlicher Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik-Auffassung, mit der Ansage, das gibt einen Crashkurs, wenn Lindner Finanzminister in Deutschland wird. Mit astreiner Präzision ist das eingetreten. Regierung gecrashed, deutsche Wirtschaft schwer verletzt. Also insofern würde ich denselben Mann nicht nochmal zu einem Finanzminister machen, wie Herr Merz jetzt komischerweise schon in Aussicht stellt. Es hat einmal nicht funktioniert, warum soll es das nächste Mal funktionieren? Wichtig ist, völlig andere Voraussetzungen jetzt. Trump ist in Amerika wiedergewählt. Das heißt, es wird in Amerika Steuersenkungen geben, weil er hat die Mehrheit, die Republikaner im Senat. Es werden Zölle wahrscheinlich nochmal auf Europa zukommen. Und in dieser Situation, wo zuvor Herr Biden ein 750 Milliarden Investitionsprogramm geschnürt hat und gleichzeitig China sich gegen Trumps Zölle rüstet mit einem 1,3 Billionen Euro Stützungsprogramm für die Wirtschaft. Und wir haben große Aufgaben zu erledigen. Herr Ischinger ist hier, Verteidigung. Ganz kurz, Deutschland, Europa ist jetzt allein zu Haus. Wir werden all das stemmen müssen. Man kann im Haushalt sparen, man kann solche Zukunftsausgaben nicht alleine stemmen, indem man hier ein bisschen umverteilt und hier ein bisschen wegnimmt. Es wird nicht gelingen.
Lindner scheint das alles wenig zu beeindrucken. Er sieht keine Schuld bei sich, will nach der Neuwahl im Februar wieder Finanzminister werden und träumt sogar von einem zweistelligen Ergebnis.
Was ist Ihre Zielmarke für diesen anstehenden Bundestagswahlkampf?
Bei den beiden letzten Bundestagswahlen war die FDP unter meiner Führung zweistellig, 2021 und 2017, auch wenn vorher die Umfragen sehr schlecht waren. Und deshalb ist auch meine Ambition, jetzt wieder so zu kämpfen, dass wir ein zweistelliges Wahlergebnis haben. Zweistellig.
10.
Mehr als.
Aktuell kommt die FDP auf 4% und würde den Einzug in den Bundestag verpassen. Aber hoffen darf ja erstmal jeder, auch ein ehemaliger Finanzminister. Fest steht, die Ampelregierung ist endgültig am Ende, und wenn man SPD und Grüne fragt, so bestätigen wohl beide 1:1 das, was Angela Merkel schon vor vielen Jahren festgestellt hat.
Gott hat die FDP vielleicht nur erschaffen, um uns zu prüfen.
Fest steht mittlerweile auch, vorgezogene Neuwahlen wird es am 23. Februar geben. Und damit ist klar, wir befinden uns spätestens ab jetzt im Wahlkampf. CSU-Chef Markus Söder hat da eine interessante Ankündigung gemacht.
Wir werden auch im Stil in diesem Wahlkampf versuchen, eine Form von Anstand, Seriosität in den Mittelpunkt des Wahlkampfs zu rücken. Keine Schlammschlacht, keine persönliche Verunglimpfung. Wir jedenfalls wollen alles dafür tun, dass Stabilität herrscht. Wir wollen alles dafür tun, dass hier wieder ins Zentrum der Seriosität Deutschland kommt.
Ja, Anstand und Seriosität in den Mittelpunkt rücken, dafür ist die Söder-Merz-Union ja bekannt. Wie glaubhaft diese Ankündigung Söders ist, hat sich in den letzten Tagen eindrucksvoll gezeigt. Nachdem Olaf Scholz angekündigt hat, erst Mitte Januar die Vertrauensfrage zu stellen, wonach erst am 16. März hätte neu gewählt werden müssen, polterte Merz ordentlich gegen ihn, warf ihm Demokratieverachtung vor und forderte Scholz auf, in dieser Woche noch die Vertrauensfrage zu stellen, damit am 19. Januar neu gewählt werden kann. Das Problem, den 19. Januar hätten sowohl die Landeswahlleitungen als auch die demokratischen Parteien selbst, was die Aufstellung der Kandidaten angeht, kaum geschafft. Deshalb musste Merz dann auch zurückrudern und eingestehen, dass der 19. Januar nicht seriös schaffbar ist. Auf dem Weg zu dieser Erkenntnis war die CDU sich aber nicht zu schade, die Ablösung der Bundeswahlleiterin nach der Neuwahl zu fordern, weil diese eben davor warnte, einen Wahltermin zu früh anzusetzen. Die CDU hat mit diesem Vorgehen eine der zentralen Institutionen, die es braucht für großes Vertrauen in rechtmäßige demokratische Wahlen, bewusst beschädigt und das nur für den schnellen parteipolitischen Gewinn. Das ist einer demokratischen Partei unwürdig. Das Ende der Aufregung um den richtigen Wahltermin wurde nun Anfang dieser Woche zwischen den Spitzen der SPD und der CDU-Fraktion geklärt. Der Termin der vorgezogenen Neuwahl wird der 23. Februar sein. Das heißt, dass der Kanzler Mitte Dezember die Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag stellen wird. Man sieht, Anstand und Seriosität in den Mittelpunkt rücken, das hat jetzt bei der Union nicht so gut geklappt. Treffend auf den Punkt bringt die ganze Absurdität der Wahlterminaufregung und der Rolle der Union der Journalist vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, Andreas Niesmann. Zitat: Neuwahl am 16. März wäre ganz schlimme Demokratieverachtung, über die man sich tagelang aufregen muss. 23. Februar hingegen wäre völlig okay. Gut, da haben die Sachsen noch Ferien, aber hey, dann können sie wenigstens nicht AfD wählen. Das mit dem Anstand und der Seriosität üben wir dann nochmal, lieber Markus Söder. Nach neuesten Informationen des ARD-Hauptstadtstudios wird es sehr wahrscheinlich vor der vorgezogenen Neuwahl keine Entscheidung über eine neue Einstufung der AfD vom Verfassungsschutz geben. Noch vor wenigen Wochen hat Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, in Aussicht gestellt, dass die Beweislast es hergebe, die AfD bis zum Jahresende vom bloßen Verdachtsfall zu gesichert, extremistisch und verfassungsfeindlich hochzustufen. Das wäre auch für ein Prüfverfahren der AfD vor dem Bundesverfassungsgericht eine wichtige Grundlage für eine Mehrheit im Bundestag für einen solchen Antrag gewesen. Beides scheint nun somit nicht mehr vor der Wahl zu kommen. Das ist nicht nur bedauerlich, sondern auch juristisch schwer nachvollziehbar, denn begründet wird diese Entscheidung mit dem Mäßigungsgebot vor Wahlen, damit die Chancengleichheit der Parteien nicht gefährdet wird. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1977, bei dem es um Werbeanzeigen der damaligen Bundesregierung ging, mit denen sie für ihre erreichten Leistungen beim Thema Rente geworben hatte. Auch dieser Verweis verwundert sehr, denn dieses Urteil bezieht sich auf die Bundesregierung und nicht auf den Verfassungsschutz. Auch ein aktuelles Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster widerspricht dieser Herleitung, wie Anwalt Jun erklärt.
Können wir wirklich Entscheidungen aus den 70er Jahren herausziehen? Nein, wir können aktuelle Rechtsprechung dazu betrachten, denn die Frage war schon mal vor Gericht, nämlich vor dem Oberverwaltungsgericht Münster. Denn in dem dortigen Verfahren hatte die AfD angeführt, dass der Bundesverfassungsschutz am besten gar nicht über Einstufungen informieren sollte und schon gar nicht in der Nähe von Wahlen. Und eigentlich haben wir immer irgendeine Nähe von Wahlen, denn es ist unmöglich, einen Verbotsverfahren zu betreiben, ohne dass dazwischen auch Wahlen liegen. Landtagswahlen, Europawahlen oder eben Bundestagswahlen. Aber hier haben wir natürlich jetzt die unmittelbare Nähe. Darf der Verfassungsschutz das? Darf er seine Arbeit machen oder muss er sie einstellen, wenn gerade Wahlen vorliegen? Dazu sagt das Oberverwaltungsgericht, es ist die Aufgabe des Verfassungsschutzes, vor extremistischen Parteien zu wahlen, sogar und gerade für den Zweck, um Wahlen und Wähler zu beeinflussen. Es gab ja die Äußerung von Haldenwang, wo er sagte, es sei seine Aufgabe, die Umfragewerte der AfD zu vermindern. Und das hatte natürlich die AfD aufgegriffen, unmöglich, Verstoß gegen die Neutralitätspflicht. Und auch das war Gegenstand dieses Verfahrens, wo das Oberverwaltungsgericht gesagt hat, wenn es Anhaltspunkte gibt dafür, dann darf er nicht nur, er muss sogar solche Warnungen aussprechen und Einfluss ausüben. Das ist seine Aufgabe. Juristisch gesehen gibt es nach meiner Einschätzung keinen Grund, warum der Verfassungsschutz seine Arbeit einstellt. Wenn er zu der Erkenntnis gekommen ist, dass eine Höherstufung geboten ist, dann ist genau jetzt, nämlich vor der Bundestagswahl, die Gelegenheit und die richtige Zeit, darüber zu informieren.
Ein weiterer Beweis für ein völlig falsches Verständnis von Neutralität und leider auch von einem wenig ausgeprägten Selbstverständnis von wehrhafter Demokratie. Eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung kommt zu dem Ergebnis, dass die Stärke der AfD auf sozialen Netzwerken überschätzt wird. Demnach investiert die AfD zwar viel Zeit und Geld in ihre Präsenz, insbesondere auf TikTok, Facebook und Instagram, und die Studie stellt auch eine Dominanz der AfD mit ihrem rechten Netzwerk auf diesen Plattformen fest. Allerdings erziele die AfD gemessen an ihrem Aufwand strukturell nicht die hohen Reichweiten. Der Erfolg der AfD in sozialen Netzwerken liegt nach der Studie der Otto-Brenner-Stiftung nicht vordergründig an der AfD selbst, sondern an der Unsichtbarkeit der anderen Parteien in sozialen Netzwerken. Diese Nachricht sollte ein letzter Weckruf an alle demokratischen Parteien sein, hoch mit dem Arsch und rein ins Social Media Game. Es wird höchste Zeit, diesen Diskursraum nicht alleine Nazis zu überlassen, sondern ihn gemeinsam zu demokratisieren. Dazu muss man nicht einmal tanzen. Jede Woche ehren wir Menschen mit einer offiziellen Hopsgenommen-Tasse, die im Kampf gegen Rechtsextreme und Populisten Vorbild sind und sich für die Stärkung unserer Demokratie verdient machen. Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage eurer Vorschläge und deshalb auch weiterhin der Aufruf, immer wenn euch hier Menschen einfallen, die genau das aktuell machen und ihr meint, die sollten eine Hopsgenommen-Tasse und vor allem mehr Aufmerksamkeit und Support bekommen, kommentiert eure Vorschläge auf YouTube und auch auf Instagram. In dieser Woche geht die Hopsgenommen-Tasse an den Instagram-Kanal Gegen Rechtsextreme Aufstehen. Gegen Rechtsextreme Aufstehen setzt sich auf Instagram sehr dafür ein, dem Hass und der Desinformation der AfD und anderer Rechtspopulisten etwas entgegenzusetzen. Diese Hopsgenommen-Tasse geht also an Gegen Rechtsextreme Aufstehen. Tausend Dank für die wichtige Arbeit. Bitte folgt dem Kanal Gegen Rechtsextreme Aufstehen auf Instagram. Ich verlinke euch den Kontakt hier. Kommen wir zur Auswertung der letzten Frage der Woche. Ich habe euch gefragt, wie blickt ihr auf die Entwicklung der Demokratie in den USA nach den Wahlen? Wie schätzt ihr ein, was die Wahlen in den USA für uns bedeuten bzw. auch bedeuten sollten? Ich habe in der letzten Folge ja schon einiges zur Wahl Trumps und den Auswirkungen auf die USA gesagt und deshalb war für mich bei dieser Frage vor allem interessant, wie ihr euch angesichts dieser Entwicklungen in den Vereinigten Staaten fühlt. Zusammenfassend kann man schon sagen, die Sorge um die Zukunft der US-Demokratie und auch was dies für unsere demokratische Verfasstheit bedeutet, ist groß. Ich lese euch jetzt die Antworten vor, die stellvertretend für viele weitere stehen. Silvia Ries Fantasy schrieb, ich würde mir wünschen, wir lernten daraus, dass autokratische, misogyne Rassisten halt das sind, was sie sagen. Aber ich denke, wir lernen eher, autokratische, misogyne Rassisten brauchen sich nicht mehr verstecken, denn sie werden mittelbar akzeptiert. Und das ist einfach furchtbar. Meine Bitte an die jungen und engagierten Politiker aller demokratischen Fraktionen, Bitte seht über Fraktionsgrenzen hinweg und steht als erstes gemeinsam für den Erhalt der Demokratie ein. Veloplan B schrieb Katastrophe und leider ja kein Trend, der sich auf die USA beschränkt. Ich mache mir insgesamt Sorgen, neben den demokratiefeindlichen Strömungen mit der damit in Verbindung stehenden Sorglosigkeit um den Klimawandel. Claudia Hausner kommentierte auf Instagram von der negativen Bedeutung für Demokratie im Allgemeinen und die ganze europäische Politik abgesehen, ist für mich die gesellschaftliche Bedeutung am schlimmsten. Wenn so ein Mensch mit allem durchkommt und von so vielen Menschen zu ihrem Präsidenten gewählt wird, macht das Verhaltensweisen wie Chauvinismus, Rassismus und Intoleranz wieder gesellschaftsfähig und das halte ich für abstoßend und rückständig. Aber Unmengen Leute halten das jetzt für cool, wie man schon alleine in Social Media in den Kommentaren sehen kann. Nida Biener schrieb, erschreckend, dass Geld regiert die Welt nochmals ein höheres Level erreicht hat. Was Trump für Europa bedeutet, mag ich mir gar nicht vorstellen. Und anstatt jetzt gemeinsam mit den anderen europäischen Staaten Strategien zu entwickeln, beschäftigen wir uns gerade mal wieder gezwungenermaßen mit uns selbst. Ich hoffe sehr auf ein breites gesellschaftliches Bündnis gegen die AfD und alle rechtslastigen Tendenzen in etablierten Parteien. Norma Jean was the best, 2709 kommentierte, ich glaube, die Demokratie in den USA ist stark gefährdet und hier in Deutschland reibt sich die AfD die Hände, weil sie sehen, wie gut Rechtsradikalität bei manchen Leuten leider ankommt, wenn sie manipulativ eingesetzt wird. Und übersehen wird dabei, dass Deutschland unter den Steuern der USA leiden wird. Michael Burkhardt, 4174, schrieb auf YouTube, wenn man jetzt auf die Kandidaten guckt, die Trump so nominiert hat, hält sich mein Optimismus in Grenzen. Da wird die Demokratie ordentlich beschnitten, an Schlimmeres möchte ich jetzt nicht denken. Europa muss zusehen, dass es wieder zusammenwächst, sonst gibt es keine gute Zukunft. Wir kommen zur aktuellen Frage der Woche. Ich würde gerne von euch wissen, welche Rolle und Verantwortung kommt eurer Ansicht nach der Wissenschaft zu, wenn es um die Stärkung der Demokratie geht? Sollte sich die Wissenschaft eurer Ansicht nach aktiver in unsere Diskurse einbringen oder seid ihr der Ansicht, dass sich Wissenschaft neutral zu aktuellen Themen zu verhalten habe? Schreibt es in die Kommentare, wir werten eure Antworten in der nächsten Folge von Hops genommen aus. Das war's auch schon mit der 11. Folge von Hops genommen. Ihr findet wie immer alle relevanten Quellen der Folge in den Shownotes. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, auch diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir doch gerne als Support und Unterstützung eine Bewertung auf eurer Podcast-App des Vertrauens und auch gerne auf YouTube. Auch über euren Subscribe hier auf YouTube freue ich mich sehr. Folgt mir auch gerne auf Instagram und auf TikTok. Für direktes Feedback freue ich mich über eure DMs auf Instagram. Ich sage Tschüss, wir sehen und hören uns nächste Woche.